In der letzten Zeit werde ich immer häufiger gefragt, Steffen, wie erklärst du dir diese ganzen Volkskrankheiten, die es in den letzten Jahren immer mehr zu geben scheint? Also körperliche Volkskrankheiten, schwerste körperliche Erkrankungen wie Krebs und sonstige Dinge, Arthrose, Migräne und viele andere Dinge, aber auch die psychischen Erkrankungen, Burnout, Depression, die ganzen Angststörungen. Und ich sage dir, wie ich mir das unter anderem erkläre, es hat sehr viel auch mit der Ernährung zu tun. Mit der Art und Weise, was Menschen essen, wie Menschen essen. Also die Art und Weise, wie sich Menschen ernähren, führt zu diesem Zustand, in dem Menschen heutzutage mental, also psychisch, aber auch körperlich sind. Und deswegen begrüße ich dich heute zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge bei Die Kunst zu leben, einer Soul-Talk-Folge, wo ich mit Adrian über die Wahrheit gesprochen habe zum Thema Du bist, was du isst. Denn du wirst im Leben immer mehr zu dem, was du in deinem Geist, aber eben auch in deinem Körper anhäufst. Und die Art und Weise, wie Adrian und ich uns ernähren und wie sich das auch über die Jahre entwickelt und verändert hat, hatte eine massive Auswirkung erstens auf unsere körperliche Gesundheit, aber auch auf unsere mentale Gesundheit. Und darüber berichten wir dir sozusagen in dieser Podcast-Folge, weil wir uns intensiv darüber ausgetauscht haben und wir möchten dir ein bisschen Bewusstsein geben, oben ohne den erhobenen Zeigefinger, was man darf und was man nicht darf, sondern einfach nur Bewusstsein geben, wo es vielleicht auch mal Sinn machen könnte, dass du deine Ernährungsgewohnheiten genau anschaust und woran du dich womöglich auch durch die Art und Weise, wie du isst und was du einkaufst und welche Stimmzettel du mit jedem Kauf, den du machst, welchen Stimmzettel du damit abgibst, wie du damit deine Gesellschaft, dein Umfeld, dein Leben, deine Gesundheit und auch die ganze Welt mit beeinflusst. Also woran du dich auch beteiligst durch das, wie du isst und durch die Stimmzettel, die du abgibst. Es lohnt sich, da tiefer hinzuschauen, weil ich sage dir, ein innerlich friedliches, balanciertes und auch sorgenfreies, angstfreies Leben, trotz aller Herausforderungen, ist nur möglich, wenn wir das Thema Ernährung in den Griff kriegen. Und deswegen wünsche ich dir viel Erfolg und wundervolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge und freue mich, wenn du uns ein Abo dalässt bzw. eine Rezension für diesen Podcast. Vielen Dank für deine Rückmeldung und deine Unterstützung, diesen Podcast sichtbarer und erfolgreicher und bekannter zu machen. So, und jetzt geht's los mit diesem Soul Talk. Viel Spaß. Let's go. Du hast ein schönes Thema heute mir geschickt.
Ich habe ein schönes Thema heute, genau. Und zwar, das vereint uns ja auch und auch hier mal Real Talk, ne? Auch noch gar nicht so unglaublich lange, also zumindest nicht so lange, wie wir uns kennen, sagen wir mal so. Ja. Dieses Thema Tierwohl, Umgang mit Tieren, wie sieht man Tiere hier in unserer Gesellschaft an? Wie behandelt man sie? Was sagt das über die Gesellschaft? Was sagt das über einen selbst auch aus? Und ich würde sagen, wir machen heute so ein richtig schönes, wie man sich so vorstellt, so warum niemand Veganer gerne mag, einfach so ein richtiges Bashing, so, ne? So richtig, jawohl, alle, die kein Fleisch essen, sind so und so und so. Weil, wie heißt der Spruch, woran erkennst du einen Veganer? Na, er sagt's dir. Genau, das wollen wir natürlich heute nicht machen, das ist auch klar. Sondern eigentlich eher unsere eigene Reise und vor allem unsere eigene Transformation vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal ein bisschen beschreiben, was es mit uns energetisch gemacht hat, wo das Ganze herkommt, dass wir uns jetzt quasi auch so mit den Dingen beschäftigen, was rund um quasi, ich sag mal, die Tierhaltungsindustrie so passiert. Einfach mal, was uns vielleicht auch so zum Nachdenken angeregt hat, weil es gibt ja ganz oft unterschiedliche Triggerpunkte, ne? Manchmal ist es irgendwie eine eigene Erfahrung, die man mit einem Tier gemacht hat. Manchmal ist es eine Doku, die man gesehen hat. Manchmal ist es aber auch irgendein gesundheitliches Thema, wo man sagt, das ist gerade so bedrohlich für mich und meine Gesundheit. Ich muss irgendwas verändern. Und dann kommt vielleicht oftmals von außen, hey, probier doch mal das und das vielleicht mal wegzulassen und plötzlich geht's einem besser, ne? Also je nachdem, was da für Erfahrungen gemacht wurden, wie man auf das Thema überhaupt kommen kann, würde ich sagen, wir beleuchten das heute einfach mal so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Und was mir vielleicht auch wichtig wäre, ist, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt, warum wir eigentlich so einen bestimmten Blick auf Tiere haben. Also wir zwei, aber eben auch, warum sehen die meisten Menschen Tiere so, wie sie sie sehen? Also unser Bild von Tieren, was sind Tiere, was fühlen die, was fühlen die nicht, wofür sind sie eigentlich da, ne? Wofür kann man sie benutzen? Ja? Mhm. Wie ist das eigentlich entstanden? Das finde ich auch mal wichtig, da braucht man jetzt ja nicht eine riesige philosophische Abhandlung zu machen, aber es ist, glaube ich, schon mal interessant, sich klar zu machen, warum manche Dinge heutzutage noch immer in weiten Teilen der Bevölkerung als normal gelten, aber überhaupt nicht natürlich sind, ne?
Voll.
Genau. Sollen wir damit mal anfangen?
Unbedingt. Perfekt.
Ja, weil, also meine These, ich bin mal gespannt, wie du darüber denkst, so nach dem Motto, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir Tiere behandeln, als hätten sie keine Gefühle? Das muss man ja mal ganz klar so sagen, dass wir, also ich sage jetzt mal Nutztiere, ne? Also allein das Wort ist ja schon unglaublich eigentlich an sich.
Bizarre.
Ja, genau. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, nein, wir reden jetzt vielleicht nicht von Hunden und Katzen und so weiter, also jedenfalls nicht in Deutschland. So, wir reden natürlich von Schweinen, Rindern, Kälbern etc., Hühnern, Enten, also alles, was sozusagen in Restaurants oder auch zu Hause auf dem Teller kommt oder was irgendwo in irgendwelchen Supermärkten dann zu sehen ist. Also sage jetzt mal im weitesten Sinne Massentierhaltungsindustrie. Mhm. Und meine These dazu wäre, warum das eigentlich alles so entstanden ist und wie es so weit kommen konnte, dass wir Tiere sozusagen als niederes Lebewesen ja auch sehen, dass es einfach mit der Evolution des Menschen zu tun hat, dass früher der Mensch irgendwann ja sesshaft geworden ist vor langer Zeit und dann ja angefangen hat, im weitesten Sinne erstmal kleine Landwirtschaft zu betreiben. Und dann über diese Landwirtschaft, die sozusagen erstmal der Selbstversorger, dann ja in den Ackerbau übergegangen ist. Das heißt, dann größere Felder, größere Flächen irgendwann gemerkt hat, dass er die auch bewirtschaften könnte, weil er ja das dann nicht nur für sich selber, sondern auch für andere produzieren und dann auch verkaufen, also in Anführungszeichen verkaufen kann. Damals gab es ja noch kein Geld, aber dann den Tauschhandel etc. So, und diese großen Flächen waren natürlich dann überhaupt nicht mehr irgendwo durch menschliche Arbeit zu bewirtschaften, sondern da hat man sich natürlich dann auch die mehr oder weniger, wenn man so will, Schwächeren, die man also versklaven konnte, und das waren halt nun mal die Tiere, einfach zunutze gemacht. Deswegen heißt es auch Nutztiere. Mhm. Man hat sie benutzt, um dann eben die menschliche Arbeitskraft zu skalieren. Oder auszulagern, nennen wir es mal so. Erstmal wurde die menschliche Arbeitskraft ausgelagert, also unsere Muskelkraft wurde ausgelagert an Tiere.
Pferde, Esel und so, ne?
Genau, Pferde, Esel, natürlich auch die ganzen, so auf gut Deutsch gesagt, die Stiere und so weiter. Alles, was halt dann auch den Acker gepflügt hat, was einfach mehr Kraft und so weiter hatte. Ich meine, es ist ja bis heute teilweise noch so in vielen Ländern. Oder man denkt mal an die Kamele, die immer alles Mögliche schleppen müssen und so weiter. Na, also Lastentiere, wie man das so schön auch nennt. Ne? Mhm. Und genau, das führte einfach dazu, dass wir praktisch eher Tiere oder die Tiere, mit denen wir überwiegend in Kontakt waren, eher sozusagen sowas waren wie Maschinen. Ja, also heute sind es Maschinen. Irgendwann wurde ja dann diese Tierkraft sozusagen, also die Arbeitskraft von Tieren größtenteils in Maschinen ausgelagert, weil die noch günstiger und besser und so weiter natürlich funktionieren. Aber im Grunde genommen ist es sozusagen die erste Form der Maschinisierung oder Automatisierung. Und der Delegation der eigenen Arbeitskraft. Und das führt am Ende des Tages halt dazu, dass wir Tiere nicht mehr als das sehen, was sie sind. Nämlich Lebewesen, die eben auch sehr wohl fühlen. Und ich kann vielleicht eine interessante Geschichte erzählen, die erst vor kurzem passiert ist. Ich nenne mal keine Namen, aber es gab eine sehr nette Teilnehmerin in meinem Mentoring-Programm, die ich sehr mag. Ist eine sehr, sehr, sehr liebevolle Frau, die aber eben... Also die sich auch sehr viel Liebe in ihrem Leben wünscht und ich glaube auch sehr viel Liebe zu geben hat und die unter anderem eben auch mit ihrem Mann auf einem Hof sozusagen lebt und dort natürlich auch Tierzucht betrieben wird und jetzt keine Massentierhaltung, aber die haben halt auch ihre Tiere, die sie eigentlich sehr lieben und sie sich sozusagen damit auch dann sehr stark brüstet, auch in Worten, dass sie ja mit den Tieren extrem gut umgehen. Und genau, die Tiere also jetzt da nicht irgendwie angebunden sind und so weiter. Und aber natürlich werden die Tiere trotzdem zum Schluss geschlachtet und verkauft. Ne? Mhm. Also im Endeffekt sozusagen jetzt nicht so diese klassische Massentierhaltung, aber am Ende des Tages muss man natürlich trotzdem sagen, werden Tiere da als Waren benutzt. Und ich hatte dann eine Gelegenheit mit ihr, weil es wirklich eine sehr nette Frau ist, mal ein längeres Mittagessen zu haben, und habe sie dann mal, weil sie so gerade auch um ihre Lebensqualität sehr stark kämpft, sind wir dann irgendwann mal auf das Thema Beruf auch gekommen, habe ich gesagt, vielleicht ist der Gedanke auch mal angebracht zu überlegen, ob es vielleicht deinem Leben dienen würde, wenn du auch einen lebensdienlichen Beruf ausübst, wo du das Leben, und zwar jedes Leben, schützt und stärkst, anstatt es zu benutzen. Und das war natürlich erstmal ein großer Widerstand auch da bei dieser Frau, die hauptberuflich da drin ist und die wirklich fest davon überzeugt war. Es ist wirklich eine gute Frau, ne? Und mit Sicherheit auch ihr Mann, den kenne ich nicht, aber ist mit Sicherheit genauso fest davon überzeugt, dass die da einfach auch den Tieren was Gutes tun. Und dass das alles vollkommen in Ordnung ist, was die da machen, weil da einfach vollkommen das Bewusstsein fehlt für das, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Aber es hatte maximal eine halbe Stunde gedauert und diese Frau ist sehr, sehr, sehr nachdenklich geworden. Vielleicht aufgrund der Punkte, die ich auch ein bisschen platziert habe, wo wir jetzt dann auch mal drüber sprechen können oder wo du jetzt vielleicht auch mal deinen Input bringst, um mal die Perspektive auf Tiere, auf Leben und so weiter auch anders mal zu sehen. Weil mir persönlich, und das ist vielleicht jetzt die Brücke zu dir, das war mein Einstieg in die Reise und in meine Reise. Ich war ja auch ein Fleischfresser par excellence, muss man sagen. Mhm. Zweimal täglich, 7 Tage die Woche. Mhm. Es geht nicht ums Töten. Also mir geht's nicht ums Töten. Natürlich geht's auch ums Töten am Ende des Tages. Aber ich sage jetzt mal so, Tiere töten auch Tiere. Es geht nicht darum zu sagen, darf man ein Tier töten oder nicht. Ja, darf man es dann essen oder nicht? Und das ist nicht mein erster Punkt. Mein erster Punkt ist nicht das Töten, sondern das Sterben. Und das, was manche Leute unter Tierhaltung verstehen, wie sie glauben, dass sie die Tiere leben lassen, das ist kein Leben, das ist ein Sterben in Scheibchen. Und dieser nicht lebendige Prozess, dieses nicht lebensdienliche, dieses Vorbereiten auf den Tod und alles ist auf das Sterben ausgerichtet und dieses nicht in die volle Lebendigkeit zu kommen. Das ist das, was eigentlich mein Start der Reise am Ende des Tages war. Bei mir war es nicht die Gesundheit, bei mir waren es also jedenfalls nicht bewusst. Ne? Das sind alles Zusatzeffekte für meinen Kopf, aber das war emotional das, was mich gekriegt hat, wo ich sage, okay, das hat mit Leben und Lebendigkeit nichts zu tun. Und das, was dann der Frau übrigens einen Denkimpuls gegeben hat, wo ich gesagt habe, naja, also stell dir mal vor, du würdest jetzt deine Kinder so behandeln wie deine Tiere. Würdest du dann auch sagen, dass das eine gute Art ist, wie man, naja, das kannst du ja nicht vergleichen. Sag ich, warum kann man das nicht vergleichen? Ah ja, genau, stimmt, weil ja die Menschen was Größeres sind als die Tiere. So, und das ist eben dieser grundsätzliche Punkt, wo wir vielleicht einen Bewusstseinssprung in der Bevölkerung brauchen, das Leben ist Leben. Und es gibt nicht ein höheres und niedrigeres Leben. Es gibt komplexe und weniger komplexe Lebewesen, aber es gibt kein höheres und niedrigeres Leben. Und wer das behauptet, der spielt lieber Gott. Ja, und da möchte ich einfach ganz klar mich auch positionieren, dass ich das eben nicht so sehe. Jedes Leben hat gleich viel Wert. Und ich bin nicht mehr wert als ein Tier. Und deswegen versuche ich Tiere auch nicht so zu behandeln, wie wenn sie weniger wert wären. So, das war mein Einstiegswort. Danke, danke für den Applaus. Okay. Setzen Sie sich
hin. Okay, ja, genau. ja, weißt du, was die eigentlich fast schon für uns Menschen wertvollsten Tiere eigentlich sind, ohne die hier auf dieser Welt nichts funktionieren würde, wir nichts zu essen hätten, einfach gar nichts laufen würde?
Würmer.
Was glaubst du? Ja, genau. Ja. Würmer.
Ja, gibt nur wenige, ich glaube wenige Wochen oder ich weiß nicht, hast du da eine Zahl oder so, wie lange könnte der Mensch überhaupt oder die Menschheit überleben, wenn es keine Würmer mehr gäbe? Das sind Wochen, glaube ich nur, oder?
Ja gut, es gibt genug Erde und Humus jetzt gerade noch, glaube ich, vorrätig, wo jetzt gerade noch was wächst, aber es sind mit Sicherheit Lass es wenige Jahre sein, wenn Würmer weg sind.
Ich glaube, es ist nicht so viel. Ich habe da nämlich mal irgendwas drüber gehört, aber ich weiß die Zahlen selber nicht mehr. Aber ich glaube, es sind keine Jahre. Mhm. Aber ist auch egal. Ne?
Mhm. Ja, das ist alles nur so geschätzt jetzt gerade. Ne? Da habe ich auch wirklich keine Belege dafür. Aber Würmer sind einfach die Chefs überhaupt, ehrlich gesagt. Ja. Weil das ist einfach unglaublich. Und ich weiß, du hast letztens auch drüber gelacht, dass ich dir das mal erzählt habe, aber es ist immer noch so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diese Emotion fast schon in Form von auch Tränen bekomme, wenn ich zum Kompost laufe. Weil ich weiß, du lachst schon wieder, aber das ist für mich was Komisches und ganz ein komisches Gefühl, dahin zu laufen, als ob ich Gott treffe. So, okay, das sind quasi die Meister des Erschaffens überhaupt, sozusagen. Ohne diese Kerlchen wird nichts laufen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich mir diesen Kreislauf bewusst mache, friert es mich am ganzen Körper. Ich gebe dort Essensreste rein, die fressen das, die scheiden das aus. Auf diese Ausscheidung namens Humus wachsen wieder Blumen, wachsen Bäume, wachsen Lebensmittel. Das ist so, wie kann man sich sowas ausdenken? Wie geil ist das eigentlich alles? Und wie es in Anführungszeichen, es ist überhaupt nicht simpel, es ist super hochkomplex, was da passiert, natürlich in der Biologie. Aber wie geil ist das eigentlich, was wir da eigentlich für einen wundervollen Kreislauf jeden Tag beobachten können und wo wir auch ein Teil davon sind, weil bei uns ist es ja genauso. Wenn wir irgendwann sterben, dann kriechen uns die Würmer auch überall rein und machen zu uns wieder Humus. Also uns Humus, wo wieder was draus wächst. Wie geil ist das eigentlich? Das ist schon mega, finde ich. Hm. Das heißt, die Erde, wie du schon mal gesagt hast, die Erde braucht uns überhaupt gar nicht. Das läuft ja alles einfach wie ein Uhrwerk. Ne? Wir sind da bloß irgendwie so manchmal so ein Störfaktor. Und jetzt kommt's, wie ich finde, ehrlich gesagt, der Störfaktor, den wir für die Erde sind, für den Kreislauf, das ist nicht auszuhalten für mich, ehrlich gesagt. Was wir tagtäglich durch das, dass wir glauben, dass wir auf dieser Erde jetzt die regierende Spezies ist, das, was mit den Würmern anfängt und im Kompost weitergeht, so torpedieren und alles einfach kaputt machen und zerstören durch das, dass wir alles industrialisieren, ne? Also alles. Es wird alles versucht, so effizient wie möglich, so maschinell wie möglich zu gestalten. Und vor allem immer dort, wo das Geld hinfließt, wird eben weiter Moral völlig begraben, weitergemacht einfach. Und das ist das, was für mich, wir haben dieses Wort, glaube ich, ganz oft hier schon verwendet und da trifft es für mich am meisten zu, ist diese Entfremdung von dem, was für ein unglaubliches Geschenk dieser Erdball eigentlich ist und was wir tagtäglich durch unsere Entscheidungen eigentlich daraus machen und wie wenig Wertschätzung wir denen geben, denen wir das eigentlich alles zu verdanken haben, weil die Tiere waren viel früher da als wir und wir kamen da irgendwie, ne, ich habe das mal veranschaulicht bekommen. Wie war das nochmal? Also wenn man von Berlin nach Mailand läuft und von Mailand wieder zurück nach Berlin und jemand steht in Berlin auf einer Bühne und das ist quasi die Weltgeschichte. Na, vom Urknall sozusagen, man läuft los nach Mailand, von Berlin nach Mailand, also von der Bühne runter läuft man los und dann nach Mailand und wieder zurück. Wo ist dann quasi der Mensch auf diese Reise aufs Tablett getreten sozusagen? Und das ist, glaube ich, so ganz kurz auf dem Rückweg von Mailand, kurz vor der Bühne erst, wieder auf dem Rückweg. Also das heißt quasi, es hat alles so unfassbar lange ohne uns funktioniert.
Ich habe eine andere Geschichte gehört dazu. Da war das, was du sagst, in Zeit definiert. Wenn seitdem es Leben auf der Welt gibt, ja, jegliche Art von Leben, wenn das 24 Stunden wären, wann ist der Mensch sozusagen erwacht oder wann, um wie viel Uhr kam der Mensch dazu? Und das war dann halt um 23.59 Uhr. Ne? Also unglaublich. Ja. Wir sind so ein Pop-up, so ein kleines, neuzeitliches Pop-up.
Ja, genau.
Und wir könnten nicht leben.
So eine moderne Idee eigentlich, im Prinzip in der ganzen Geschichte. Ne?
Ja, voll totale neue Innovation. Und wir machen und geben unser Bestes dafür, um wirklich dieses ganze Leben, das da davor geblüht hat, wirklich zu kaputt zu machen und uns untertan zu machen. Und wie du sagst, mit den Würmern, ich meine, wir könnten ohne die Würmer und ohne vieles andere, Insekten, Bienen, wir könnten ohne das alles nicht leben. Pilze, ich habe letztens eine Doku über Pilze gesehen, die ja so eine Mischung sind, die sind keine Tiere, sind keine Pflanzen, sind so eine Mischform. Auch unfassbar, also diese, ich mag ja keine Pilze zu essen, aber ich habe eine unglaubliche Faszination und Begeisterung für diese Lebensform bekommen und was die kann.
So, aber man muss sich mal mit Alinas Vater unterhalten, der ist Pilzforscher. Jegliche Art von Pilze, die irgendwo wachsen, hat er schon unter seinem Deckglas gehabt, unter dem Mikroskop, und er hat gesagt, das ist Wahnsinn. Und auch, na, wie auch immer man das berechnen möchte, aber es heißt ja irgendwie, es sind über 96% der Pilze noch gar nicht entdeckt, ja, sozusagen. Wahnsinn. Oder nur 6% oder so. Ne?
Mhm. Ja, genau. Und ich finde halt, uns fehlt einfach so viel Demut. Ne? Es ist so viel Demut, die uns Menschen fehlt, einfach für das, weil, wie gesagt, wir könnten ohne diese ganzen Lebewesen, sei es Pilze, Pflanzen, Bienen, Insekten, Würmer und so weiter, gar nicht leben. Aber ohne uns Menschen würde der Planet aufblühen.
Voll, komplett, genau. Also das ist ein Ungleichgewicht, und vor allem trotzdem ist diese Welt, sind diese Tiere, ist diese Natur uns gegenüber so demütig, und auch, klar, werden wir in Anführungszeichen manchmal sehr für unser Verhalten bestraft in Form von vielleicht mal Naturkatastrophen, da bin ich jetzt zu wenig drin, ob wir die wirklich verursachen, wahrscheinlich schon, kann ich mir vorstellen. Oder ob das schon immer so war, auch als wir nicht da waren. Ne? Das kann ja keiner beurteilen, sozusagen. Das hat schon immer überall Fluten und was weiß ich und Eiszeiten, und es hat es ja schon immer gegeben.
Aber nur jetzt haben wir halt überall gegenseitig auch füreinander.
Genau.
Das trifft ja unser eigenes Karma sozusagen, weil die Art und Weise, ne, irgendwo, da gab es doch mal diesen Satz, weißt du wahrscheinlich jetzt du besser, wo der herkommt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Der Satz ist wahr, finde ich. Ne?
Mhm. Ja, wow.
Weil keine Demut vorm Leben heißt halt keine Demut vorm Leben, also vor jedem Leben, also auch vor dem gleichen Leben, wenn man so will. Auch Menschen haben ja keine Demut voreinander, weil sie keine Demut vorm Leben haben. Ne?
Das ist so ein wichtiger Punkt. Solange wir noch in diesem Denken drin sind, dass andere Lebewesen hier auf Erden, die schon um so viel länger da sind oder wo es einfach so viel, weiß ich nicht, ob die jetzt sogar länger da sind, aber zumindest wo der Ursprung mindestens genauso weit zurückgeht wie bei uns Menschen, dass wir einfach aufhören, oder solange wir nicht aufhören, uns über die zu stellen und zu sagen, weil wir in irgendeiner Form irgendwelche Synapsenverbindungen im Kopf haben, die die nicht haben, können wir mit denen machen, was wir wollen, und können sie uns zunutze machen für ein Geschäft. Ich rede auch nicht von, soll man Tiere essen, ja oder nein? Weil wenn jemand seit 12 Tagen nichts mehr gegessen hat und es kommt da ein Huhn vorbeigelaufen und er ist quasi das allerletzte, was gerade für ihn essbar ist. Hey, das war auch schon immer so. Und
das,
wie du vorher gesagt hast, das ist Natur.
Das ist Natur.
Genau.
Aber die industrielle Ausbeutung von Tieren, die strukturierte Züchtung, um zu töten, um daraus ein Geschäft zu machen, das ist eine andere Nummer, das ist keine Natur.
Genau, weil das ist ja kein natürlicher Bedarf. Das ist kein natürlicher Bedarf, der gestillt werden muss, weil ansonsten ist ja Sodom und Gomorra sozusagen, sondern das ist ja alles ein reiner, sorry, wenn ich so sagen muss, ein reiner Luxusschwachsinn. Den es eigentlich nicht braucht.
Und der eigentlich gar kein Luxus ist, weil es ist ja eine vollkommene Idiotie zu glauben, dass Fleisch ein Luxusgut ist. Es ist das schlechteste Lebensmittel von allen Lebensmitteln, die dieser Planet hervorbringen kann.
Das ist das Absurde noch dran, ja. Und wenn das, wer das auch immer gesagt hat, ich bin mir nicht ganz sicher, war es vielleicht sogar Rüdiger Dahlke oder wie auch immer, wenn da oben jetzt wirklich mal eine höhere Lebensform auf uns guckt und mal ganz kurz checkt, wie wir das hier alles so machen. Die kriegen einen Heul- und Lachkrampf vom anderen Stern. Die denken sich, das kann ja wohl nicht. Was sind das hier für Vollidioten, ganz ehrlich? Also die kriegen ja gar nichts hin. Ne? So nach dem Motto, wie man eigentlich glücklich lebt. Ne? Weil ich sehe das genauso, und das war ja eigentlich auch das, was uns oder was mich heute angetrieben hat, dir das Thema vorzuschlagen. Ich kann den Steffen Kirchner da so oft und sehr gerne zitieren: Zeig mir, wie du eben eine Sache machst, und ich sag dir auch, wie du sehr viele andere Dinge tust. Und ich finde, dass eben diese Haltung, Respekt, Demut vor anderen Geschöpfen, die auch Seelen haben, solange wir das nicht anerkennen, sondern uns als eine höhere Spezies betrachten, die halt es duldet oder sogar erschafft, dass hier andere Lebewesen auch noch quasi uns zum Untertan gemacht werden, solange wird es, glaube ich, auch Schlachtfelder geben und Kriege geben, weil dann, das zeigt so ein bisschen, glaube ich, eben auch die generelle Grundhaltung allem Leben gegenüber. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie ich finde, dass solange das Bewusstsein noch so ist, kollektiv, wird es, glaube ich, einfach, ich glaube, das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel für so viel mehr.
Ja.
Und ich habe so ein paar Fakten und Zahlen auch mal gelesen, dass man sich mal das ganze Ausmaß der Absurdität, na, wenn man das mal hören würde, vielleicht sogar, wenn man sagen würde, na, das sind nicht wir Menschen, sondern das auf einem anderen Planeten machen die das so. Da würden wir vielleicht auch sagen, mit Abstand so, okay, da möchte ich nicht hin, weil was sind das für Vollidioten? Es werden jedes Jahr für die industrielle Haltung oder für die industrielle Massenschlachtung werden 70 Milliarden Tiere getötet. Und das sind mehr Tiere, als Menschen je gelebt haben. Musst du mir vorstellen. Jedes Jahr werden mehr Tiere von uns getötet, als es uns jemals an Anzahl hier auf diesem Planeten gab. Jedes Jahr. Das ist so, what the fuck? Das gibt's doch nicht. Und vor allem, man braucht's nicht. Ne? Man braucht's nicht. Und dann kommt noch dazu, na, ich werde da so emotional, und dann kommt noch dazu, dass wir ein Drittel wieder wegschmeißen. Durch die ganze Gastro und was weiß ich, auch privat. Wir kaufen ein und dann, auch ja, rutscht es im Kühlschrank hinten rein und dann, ach, jetzt ist es, ja, schade, jetzt ist das Hack leider abgelaufen. Na, also das war mal einfach ein Lebewesen mit Augen und Mutter und allem. Ne? Und dann so, okay, krass, einfach, das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten, wie ich finde, ehrlich gesagt. Was es da für Zahlen gibt. Oder alleine Hühner. Was glaubst du, wie alt wird ein Huhn in der industriellen Fertigung? Und wie alt wird es normal?
Ich habe keine Idee, ehrlich gesagt.
Das wird 33 Tage alt.
31 Tage.
Und sehen aus wie erwachsen, weil die so vollgepumpt werden, dass sie dann so schnell wachsen und alles so übernatürlich ist, dass nach 33 Tagen, man meinte, es ist noch ein Baby, ist es ja auch, aber es sieht aus wie so ein erwachsenes Ding. Und Hühner werden ja Jahre alt normalerweise. Ne? Das ist einfach nur quasi zur Industrialisierung gemacht. Und da hat man dann irgendwie die absurdesten Methoden entwickelt, um das alles noch zu beschleunigen und noch effizienter zu machen. Das ist unglaublich. Und dann kann man sagen, ja Gott, ja, was kann ich denn da machen? Ja, jeden Tag können wir was machen. Jeden Tag.
Das ist echt krass. Also
wenn es nicht mehr gekauft wird, wird es nicht mehr produziert. Das ist ganz einfach. Es geht so lange, solange damit Geld verdient wird. Ja.
Ganz genau, genau. Wenn was anderes ist, dann fließt das Geld halt da rein. Wenn was anderes vielleicht gewinnbringender ist.
Ja.
Was auch noch absurd ist, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man die Diskussionen auf Partys führt, so, ja, warum isst du denn kein Fleisch und na, warum machst du das Ganze denn eigentlich? Und irgendwann beantwortet man die Frage, also ich bin eh nie derjenige, der das von sich aus anspricht und ich werde dann voll oft angesprochen, wenn ich zum Beispiel nachfrage, hey, habt ihr auch was da ohne Tier und so weiter? Und dann so, ah, du bist Vegetarier oder Veganer und so. Und dann kommt man so oft ins Gespräch. Und was auch geil ist und deswegen ein paar Mythen heute aufzählen, finde ich auch nice. Zum Beispiel, ja, wegen euch geht schon mal los mit der Separierung sozusagen. Ja, wegen Menschen wie euch werden hier die ganzen Sojafelder, ne, weil ihr euren Tofu fressen müsst, werden die ganzen Sojafelder angebaut und ne, die ganze Fläche auf der Erde wird nur noch wegen euch quasi zu gespammt sozusagen wegen eurem Soja, weil ihr da jetzt kein Fleisch mehr esst und so weiter. Und jedes Mal, also ich denke mir auch, irgendwann müssen doch die Infos jetzt auch mal wirklich dann ganz unten angekommen sein, quasi so durch jede Ebene sozusagen durchgesickert sein. Das meinte ich, ne? und ich bin immer wieder erstaunt, wie es dann doch einfach 0,0 im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist, dass wir überhaupt, also wenn wir von wir sprechen, also für wenn ich für die Menschen spreche, die keine tierischen Produkte essen oder zu sich nehmen, dass für die am allerwenigsten Fläche verwendet wird, sondern eben genau andersrum. Es wird ja der ganze Mais und Soja, die ganzen Flächen werden ja deshalb angebaut, um die Tiere damit zu füttern. Das ist ja das Absurde an der ganzen Sache. Und das wissen dann auch wieder ganz wenige.
Ja, genau. Da bin ich mittlerweile so an dem Punkt, wo ich sage, da müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir da irgendwie die Leute wieder ins Boot kriegen. Weil das ist so fast ein bisschen wie mit, ich will jetzt keine komischen Vergleiche aufmachen, aber es ist aktuell, ne? Wir nehmen das hier ja gerade so im Herbst, Anfang Winter 2025 auf. Es tobt immer noch dieser Ukraine-Russland-Krieg. Und die Frage stellt sich ja, wie kriegt man so einen Krieg eigentlich mal wieder befriedet? Da, wenn einer das Gefühl hat, dass er als Verlierer vom Platz geht, dann wird es keinen Frieden geben. Und so ist mein Gefühl auch mit den Fleischessern gegen die Vegetarier oder Veganer. Ist auch so gefühlt so ein Krieg, der da irgendwo geführt wird, manchmal auch von beiden Seiten. Und ich sage jetzt mal so, ich werde mit Sicherheit keine Lanze für die Fleischesser brechen, aber da es bei mir noch nicht so lange her ist, sage ich jetzt mal, als ich selber noch einer war, sind erst wenige Jahre, weiß ich, wie man sich da fühlt. Ich kann mich noch da sehr gut reinversetzen, wie schnell man auch gefühlt das Messer am Hals hat und jetzt anfängt, sich zu verteidigen mit vollkommen absurden, idiotischen Argumenten, beziehungsweise es führt dann auch in ein Schamgefühl rein, dass manche Dinge nicht wahr sein können, die nicht wahr sein dürfen. Und weil du sagst, ne, also warum ist es noch nicht bis runter gesickert oder, ne, also das Wissen ist doch eigentlich da. Ich glaube, diese Leute, die sowas sagen, ne, mit deinen Sojafeldern und so weiter, ne, diese Vorwürfe, ich meine, das sind ja derartig behämmerte Argumente bei dem, was sozusagen ja seit Jahren und Jahrzehnten mittlerweile Fakt ist und überall publiziert wurde, schon in allen Medien, überall, sogar im Mainstream ist es mittlerweile teilweise publiziert, was für Flächen und was für Wasserverbräuche und was für ein Leid über diese Welt gekommen ist durch diese, erstens mal durch die Landwirtschaft sozusagen, um das Tierfutter sozusagen zu produzieren, inklusive dann natürlich auch durch die Tiere selber sozusagen, die da gehalten werden und die ganze Umweltverschmutzung und alles, was da passiert. Also ich sag mal, die Fakten liegen ja mit Spotlight von allen Seiten drauf seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tisch und jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile so weit, Das ist fast schon wie auch beim menschengemachten Klimawandel oder bei anderen Dingen, dass aktiv wirklich nicht nur das nicht angeschaut wird, sondern es wird gelogen. Es werden Schutzstrategien aufgebaut, um sich selber zu schützen. Und irgendwo stellt sich mir die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Leute, die sich offenbar nicht nur schuldig gemacht haben, sondern auch schuldig sind und sich schuldig fühlen, wie kriegen wir die wieder eingeladen sozusagen, ohne ihnen, ich glaube persönlich, dass dieses, denen die Wahrheit in die Fresse zu hauen, es wäre auch so, es ist auch so mein Ding. Ja, ich bin da auch gefährlich. Ich weiß aber, dass wir dies so wahrscheinlich nicht kriegen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir immer noch da stehen, wo wir stehen, obwohl die Fakten- und Informationslage im Zeitalter des Internet so gut ist und trotzdem sind es im Verhältnis noch so wenig Menschen,
ja,
die eine Veränderung, also im Verhältnis sind es natürlich sehr viele zu früher, aber im Verhältnis zu dem, wie es sein müsste, sind es extrem wenige immer noch. Und ich glaube, man kriegt sie mit der Wahrheit nicht mehr gewonnen. Wir brauchen, das wäre auch irgendwann mal eine spannende Diskussion, wie kriegt man diese Menschen eigentlich wieder eingefangen sozusagen zu einer Verhaltensänderung, ohne ihnen die Wahrheit in die Fresse zu hauen, weil wenn Erkenntnis und Wahrheit helfen würde, wäre die Welt eine andere.
Das stimmt, hast du recht.
Da habe ich ehrlich gesagt auch noch keine Antwort drauf. Ich habe mich auch noch nicht wahnsinnig intensiv mit der Frage beschäftigt, aber das ist so eine Frage, die mir in den Kopf kommt. Ne?
Mhm.
Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der ist mir vorhin gekommen, der ist schon fast tragisch, aber das sieht man mal, wie wir trotzdem als Menschheit auch in weiten Teilen jetzt schon bezahlen, Stichwort Karma, für die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen. Jetzt gibt's ja so eine neue Gattung von, in Anführungszeichen, Lebewesen. Es ist kein Lebewesen, aber es wird vielleicht mal irgendwo zu einem, ne? Künstliche Intelligenz. So, jetzt geht ja weltweit die panische Angst um, dass die künstliche Intelligenz in Form von irgendwelchen Maschinen, wenn man jetzt mal 5 oder 10 oder 12 oder 15 Jahre weiterdenkt, wenn dann sozusagen wirkliche Roboter, humanoide Roboter, die dann wirklich auch Auto fahren oder auf der Straße rumspazieren, die Leute bedienen, die du zu Hause hast in deiner Pflegesituation oder Haushälter oder sonst irgendwas, dass die da so rummarschieren und dann sozusagen massiv den Menschen eigentlich überlegen sind von den ganzen kognitiven Fähigkeiten. So, das heißt, dass weltweit die Angst umgeht, dass die irgendwann die Weltherrschaft übernehmen und uns im Endeffekt, und jetzt kommt's, aus meiner Sicht, so behandeln, wie wir die Tiere.
Hm.
Also diese Angst, diese panische Angst vor der KI und von der Robotisierung, die Menschen haben, haben sie nur deswegen, weil sie selbst sich gut kennen und wissen, auf einer subtilen Ebene, wie schlecht man mit Lebewesen umgehen kann, wenn man ihnen überlegen ist. Und wenn wir jetzt die Idee haben, dass da jetzt sozusagen eine digitale künstliche Intelligenz entsteht, die uns überlegen ist, dann haben wir natürlich die Angst, dass die das Gleiche machen könnten mit uns auf eine gewisse Art und Weise, wie wir mit den Tieren. Und ich glaube, das ist ein karmisches Prinzip, dass wir gerade sozusagen diese Angst und dieses fürchterliche, dieses Leid, das wir über die Welt bringen, schon anfangen selber zu erfahren, weil wir merken, wir sind vielleicht nicht die letzte Spezies, die es gibt. Sondern es wird irgendwas weiteres geben, das dann auch nach dem Mensch kommt. Stichwort der Krone der Schöpfung.
Mhm.
Vielleicht die Krone der physischen Schöpfung, in Anführungszeichen im Sinne der Komplexität, nicht leider der Intelligenz, aber immerhin der Komplexität. Aber es gibt natürlich eine weitere, es geht natürlich weiter in der Evolution, ne? Und das ist, glaube ich, ein hartes Karma, das wir gerade erleben auch immer mehr. Diese Angst vor der eigenen Unterdrückung, die entstehen könnte.
Wenn denn die künstliche Intelligenz dann irgendwann quasi die Weltherrschaft an sich gerissen hat sozusagen und uns dann quasi wie Tiere behandelt. Und nehmen wir mal an, die künstliche Intelligenz entscheidet sich dafür, uns so zu behandeln, wie wir zu 99% Schweine behandeln in den Massbetrieben. Was glaubst du denn, wie viel Platz würde uns im Durchschnitt diese künstliche Intelligenz zum Leben zur Verfügung stellen, wenn wir das quasi als Synonym bezeichnen?
Also ich weiß es nicht, aber ich habe ungefähr vielleicht so ein Bild vor Augen, weiß nicht, 1 Quadratmeter. 2 Quadratmeter?
Das wäre sehr, sehr schön. Tatsächlich, das wäre auch sowas Ähnliches wie
eine Luxuswohnung.
Ja, tatsächlich, wäre schon noch lebens, ja, fast schon lebensfördernde Umstände. Die meisten Schweine weltweit haben nicht mal die Fläche eines Bürostuhls zur Verfügung und verletzen sich dann deshalb natürlich auch selbst. Das heißt, das ist eigentlich quasi das, was der Lebensraum von zum Beispiel Schweinen in den ganzen Betrieben zur Verfügung gestellt wird. Und man kann sich das mal, weiß ich nicht, kann man das sich vorstellen, wie es ist, den ganzen Tag hier auf dem Bürostuhl zu sitzen?
Ich habe in diesem letzten Seminar habe ich dann mal mit der besagten Frau, habe ich mal dieses kleine Gedankenexperiment gewagt, habe gesagt, okay, wenn du wissen willst, wie es deinen Tieren geht, deinen Kühen, dann mach doch einfach mal nur mal für einen Tag mit deinen Kindern das eben, was du mit den Kühen machst, ne? Sperr die mal in irgendwie so einen kleinen Raum ein und einfach mal. So, der Gedanke ist so absurd und so verrückt, ne, unabhängig davon, dass die Polizei oder das Jugendamt käme, zu Recht, weil es einfach Menschenquälerei ist, ist es halt trotzdem die Realität. Und der Punkt ist, und das machen sich, also auch sie hat sich das nicht bewusst gemacht, und das war eben, glaube ich, auch schon was da, wo sie zum Nachdenken gekommen ist, wo man gesehen hat, da kann man sehr schnell das Herz auch erreichen. Das ist halt auch was, was man mit isst, ne? Das ist den meisten Leuten einfach nicht klar. Sie meinen ja gut, das ist ja ein gutes Fleisch und so weiter, ne? Was auch immer gutes Fleisch ist, ne? Aber diese letzte, auch unabhängig von dem, wie die gelebt haben, die letzte Emotion, die isst du mit. Die letzte Emotion isst du ja vor allem mit. Nicht nur die Tage oder Wochen davor, sondern ist die letzte Emotion.
Das ist biochemisch, ist es nachweisbar,
ja, ist Fakt.
dass quasi die Drüsen und alles, was da hormonell passiert, dass durch Todesangst quasi das alles wie quasi aus einem Schlauch sozusagen in die Muskeln, in das ganze Tier schießt, logischerweise.
Ja.
Und das bleibt dort.
Absolut. Und da geht es nicht nur um Antibiotika und so weiter, was den Tieren immer gespritzt wurde und alles mögliche andere Zeug, sondern es sind auch die körpereigenen Angststoffe. Und das hat Rüdiger Dahlke übrigens mal sehr schön gesagt. Und der ist auch in dieser ganzen Studienwelt relativ gut drin. Und der hat gesagt, dass es eben kein Zufall ist, und der Zusammenhang ist spannend, dass heutzutage die Menschen immer mehr Angststörungen haben und so weiter. Mhm. Und zwar wirklich gerade in den Industrieländern. Ja, da, wo eben überwiegend diese Fleischhaltung oder die Massentierhaltung und so weiter stattfindet und diese ganze Fleischnahrung und so weiter oder die tierische Produktnahrung einfach jeden Tag auf dem Teller ist. So, und ja, du isst halt auch jeden Tag die Angst, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, man isst sie. Ne? Und was du bist, was du isst, der alte Satz, genau das führt eben auch unter anderem dazu. Ne?
Absolut. Das war für mich auch mitunter dann letztendlich die Entscheidung. Das war für mich die Entscheidung, irgendwann mal auf die energetische Ebene zu blicken und nicht nur auf die rein faktische Ebene oder auf die vielleicht ethische Ebene, sondern dann am Ende auch auf die energetische Ebene, vielleicht sogar runtergebrochen auf die Biochemie einfach. Na, wie, mit was für Stoffen nähre ich dann quasi auch mein System? Und ich werde ja auch, ne, wie quasi bei den Würmern, so werde ich ja auch zu dem, was ich esse. Und das mal für sich zu begreifen, dass das im direkten Zusammenhang steht, das ist für mich, das war für mich ein Game Changer.
Ja, absolut. Und manche Leute sind einfach ein Haufen Angst.
Absolut.
Und da ist ein Teil dieser Angst auch durch die Ernährung mit reingegangen. Wann bist du denn da eigentlich umgestiegen damals? Also du bist ja zuerst auf die vegetarische Ernährung dann, glaube ich, gegangen.
Mhm,
du bist nach wie vor vegetarisch oder bist du vegan eigentlich? Das weiß ich gar nicht genau.
Ich würde mal sagen, zu 95% esse ich gar keine Tierprodukte. Mhm. Ab und zu, wirklich ab und zu, esse ich mal ein Ei und ein bisschen Butter. Mhm. Und vielleicht mal irgendwann so ein kleines Stückchen Käse bei meinem Schwiegervater in der Schweiz, irgendwie vom Hof nebenan.
Ja.
So ab und zu mal.
Ja.
So. Aber das ist wirklich alles. Das kommt sehr, sehr selten vor.
Ja.
Aber das ist gerade.
Und wann bist du da umgestiegen? Also wann hast du angefangen, dich vegetarisch dann rein zu ernähren?
Ich würde sagen, vor 12 Jahren, würde ich mal sagen.
Okay. Mhm. Und du hattest da aber auch keinerlei körperliche Probleme oder sonst irgendwas?
Oh, doch.
Doch, hattest du tatsächlich. Ja. Also ich meine jetzt, als du noch Fleisch gegessen hast und so weiter, da hattest du körperliche Probleme, würdest du sagen, auch durch die Ernährung?
Das wusste ich ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Es waren so viele Dinge, die ich damals einfach für ganz normal angenommen hatte. Zum Beispiel chronische Knieschmerzen in meinem linken Knie, durch das ich so lange in meinem Leben Hallensport, Basketball gespielt habe, war es für mich ganz normal, dass ich die Treppe hochlaufe wie ein 85-Jähriger und dass mir die Schleimbeutel links und rechts immer rausquillen und so. Das war für mich so ganz normal. Okay, und irgendwie so ein ausgelassenes Bewegungsverhalten war für mich eben nicht an der Tagesordnung, dass ich jetzt mal schnell laufen gehe oder sowas. Ne?
Nee, echt, vor 12 Jahren war das? Mhm. Also vor 12 Jahren hatte da warst du, wie alt warst du? Warst du, wenn man Anfang 30?
Ja, genau.
Mhm. Krass. Okay.
Genau. Und ich hatte das eigentlich schon, seitdem ich 16 bin. So lange hatte ich diese Entzündungen und alles dann mitgeschleppt. Weil seitdem ich 16 bin, mache ich intensiv Sport, aber so der intensive Hallensport ist so mit 16 losgegangen und da war es ganz klar. Es ist immer irgendwas, was wehtut und das habe ich halt immer auf den Sport zurückgeführt. Und das ist ja klar, wenn man so viel Sport macht, dann tut halt auch mal was weh und so. Ne? Und dann kamen auch noch Allergien, massivste Allergien, richtig crazy Allergien. Also ich weiß noch, im Kindergarten weiß ich das sogar noch. Unglaublich, ich bin durch irgend so ein Blumenfeld gelaufen und mich musste man abholen. Ich habe nichts mehr gesehen, ich habe keine Luft mehr bekommen. So, ne? Meine Augen sind so zugeschwollen, dass ich nichts mehr gesehen habe. Es waren wie so zwei Fleischklumpen, die so zugeschwollen sind, so oben und unten. Mhm. Es war total krass und ständig die Nase gelaufen und immer hinten am Rachen die ganze Zeit so. Ich mit der Zunge dann irgendwie versucht, das Jucken wegzumachen und so die ganze Zeit. Deswegen, ich hatte auch lange Zeit gar keine Freude am Sommer, ehrlich gesagt. Weil ich mir dachte, habe so, jetzt fangen denn die Birken wieder an und die Gräser und gar keinen Bock, ich bin doch so gerne draußen und so, aber dann bleibe ich lieber drin und so. Also so war auch lange Zeit mein Leben, ehrlich gesagt, und habe mir gedacht, naja, das ist ja blöd halt, dass es jetzt bei mir in dieser Inkarnation so ist, aber so ist es halt, ne? Kann man nichts machen. Mhm. Wie sagt der Seher immer, was willst du machen? Kannst nichts machen. sagt immer so zum Spaß. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mich irgendwann zu einer Kinesiologin geschickt. Und das war ja damals auch immer so ein bisschen Hokuspokus, die macht halt irgendwas. Ne? Und dann hat die mir, das weiß ich noch, ich sollte dann Milch mitbringen. Mhm. In der Glasflasche sollte ich dann Milch mitbringen. Und dann hat die mit mir so Tests gemacht. Hat dann irgendwie auch irgendwas gepiekst und so und dann ist es dann quasi völlig rot geworden und überall Pusteln und so und dann sollte ich die Milch in die Hand nehmen und habe dann irgendwelche so Tests gemacht, so Krafttests auch und so und selbst da habe ich es dann nicht geglaubt, obwohl es komplett eindeutig war. Immer wenn ich dann diese Milch in die Hand genommen habe, war ich wie ausgenockt, obwohl ich sie nicht getrunken habe. Ich hab nur die Glasflasche in die Hand genommen. Und plötzlich habe ich Dinge nicht mehr machen können, die ich vorher ganz normal machen konnte, als ich sie nicht in der Hand hatte und so. Und sie so, ja, ich glaube, du hast so eine krasse Milchunverträglichkeit oder eine Laktoseintoleranz oder sowas. Und ich so, also das nimmst du mir nicht weg, weil immer ein Liter Milch nach dem Sport war ganz klar. Sofort, kalte Milch, geil.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch mittlerweile relativ klar, dass sogar Milch sogar noch schlimmer ist teilweise als das Fleisch, gell? So von den gesundheitlichen Effekten wegen Entzündungswerten und so weiter, oder?
Ja, aber Steffen, das ist doch gut für die Zähne,
ja,
oder?
Ja, genau. Und Milch macht stark. Milch gibt Kraft. Ja.
Genau.
Genau.
Also jetzt nicht uns, aber halt den Kälbern.
Ja, genau.
Das sagt also, halt keiner dazu.
Ja, es ist unglaublich. Ja.
Genau. Und ganz kurz Sprung. Jetzt quasi in 2025 und 12 Jahre später, nachdem ich mich wirklich zum ganz, ganz großen Teil von tierischen Produkten verabschiedet habe und ansonsten, ehrlich gesagt, jetzt nicht viel anders in meinem Leben gemacht habe, außer vielleicht mal TM gelernt und so, aber das kam ja auch viel später, es war ja erst vor ein paar Jahren. Ich habe überhaupt keine Allergie mehr, bin nie krank, also wirklich nie.
Machst du immer noch viel Sport?
Ja, ich mache mehr Sport denn je, mir tut nichts weh, egal bei welchen Belastungen. Ich würde sagen, ich mache so viel intensiveren Sport als damals, was die wirkliche Kraftbelastung sozusagen angeht. Mhm. Und es ist nichts, also es ist wirklich einfach gar nichts. Ich fühle mich gesünder denn je, wie in meinen 20ern, musst du mir vorstellen. Mhm. Und das war für mich so eindeutig, okay, es ist einfach wirklich eine Selbstzerstörung, würde ich fast schon mal sagen.
Ja.
Und vor allem, was natürlich damit total einhergeht, ist meine Lebensqualität. Du musst dir mal vorstellen, wie ich jetzt den Sommer genieße. Wenn ich einfach durch irgendwelche Felder durchgehen kann. Ich kann in den Wald gehen. Wenn alles blüht, dann mache ich, ah, geil, her damit, mit den ganzen Pollen, wie geil. Das ist passiert in meinem Körper gar nichts. Also null.
Ja.
Und ich kenne das eigentlich, ich kenne es kürzer so, als ich es zuvor gekannt habe mit, oh Gott, dann kann ich mich eine halbe Stunde erstmal hinlegen, weil ich so müde bin von diesem ganzen Zeug. Und dann habe ich früher auch noch angefangen, so Anti-Allergie-Tabletten zu nehmen. Die haben mich immer komplett ausgenockt. Das weiß ich noch. Dann habe ich den ganzen Nachmittag geschlafen, weil mich die so fertig gemacht haben. Keine Ahnung, was da drin war, ehrlich gesagt. Also ich kenne beide Seiten. Und ich weiß, ich habe nicht so viel verändert in meinem Leben, außer diese eine große Stellschraube, sag ich mal. Und das ist eben die Geschichte mit den tierischen Produkten oder mit der tierischen Nahrungsaufnahme sozusagen.
Also deswegen, kann man zusammenfassen, Lebenswohl und Menschenwohl geht nicht ohne Tierwohl. Könnte man das so zusammenfassen?
Wenn man es rein egoistisch betrachtet, tut man dann automatisch sozusagen auch noch den Tieren einen großen Gefallen. Und ich habe das ja letztens schon mal oder vorher schon mal kurz gesagt, na, die Motivationen, warum man überhaupt zu dem Thema kommt, können nicht unterschiedlicher sein. Ich habe letztens auch jemanden getroffen, der gesagt hat, er ist vegan. Und ich so, ah, okay. Mh. Und dann automatisch ist immer sofort so, Fahne mit einem Schwein drauf, man läuft quasi vorne weg und sagt, ihr Mörder und so. Und er so, hä, nee, gar nicht, Tierwohl. Dann habe ich mich noch nie damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Es war nur so, dass ich halt das und das hatte. Und seitdem geht's mir halt einfach mega. Aber also aus ethischen Gründen, überhaupt nicht. Mhm. Also auch interessant.
Ja, ja.
Aber ist auch okay. Ne?
Also, ist okay, ja, klar. Ja, am Ende des Tages ist es egal, warum man auf den richtigen Weg kommt oder auf einen guten, auf einen friedlichen Weg kommt, sozusagen. Hauptsache, man kommt drauf. Ne? Man kann auch manchmal aus niederen Motiven die richtigen Dinge tun.
Ja, voll. Also du sagst was, ja, mit richtig oder falsch, das ist natürlich immer eine Sache, die muss jeder für sich, ich würde mal sagen, ausmachen. Aber friedlicher ist sie allemal. Und es lässt sich nicht wegdiskutieren.
Für mich ist der richtige Weg halt der Weg, der kein Leid produziert. Ja,
ja, absolut. Ja, und das tut's. Und dann ging's irgendwann weiter mit Fisch.
Mhm.
Da ja, Fisch und so, Omega-3 und ja, hier und da und so weiter. Und dann habe ich Seaspiracy gesehen. Das ist eine Dokumentation, die kann man sich gerne mal angucken, wenn man es richtig hart haben möchte.
Ja.
Wir können auch später, ehrlich gesagt, auch noch ein paar andere Dokus.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, können wir mal unsere 3-4 Top-Dokus könnten wir mal nennen, ne?
Ja, gerne. Ja.
Also Cowspiracy und Seaspiracy, das wären ja zwei verschiedene.
Genau. Auf jeden Fall. Bei Cowspiracy ist bei mir dann der letzte Groschen gefallen. Das war okay, krass. Läuft nicht mehr, geht nicht mehr.
Gibt's auf Netflix, glaube ich, beide, ne?
Ja. Genau. Ist dann irreversibel, heißt so schön, ne? Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ich kann das Wissen nicht mehr aus meinem Körper rauslöschen und auch nicht das, was es mit mir gemacht hat, wenn ich dann vor der Fleischtheke stehe. Das geht einfach. Irgendwann ist es so obviously, dass es den Zusammenhang gibt,
ja,
dass man es dann nicht mehr löschen kann. Und das war bei mir schon, das habe ich mir echt richtig reingepresst, muss ich sagen. Und es war so, okay, jetzt ist die Entscheidung getroffen.
Genau, dann Game Changers ist, glaube ich, auch ein guter Film dazu. Ne? Ich glaube, der ist zwar ein bisschen in Verruf geraten dann teilweise im Nachgang, weil die, glaube ich, nicht so ganz sauber gearbeitet haben jetzt von Studien und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, es war deswegen für mich, unabhängig von dem, ob jetzt der Film ganz sauber ist, war es für mich ein interessanter Film, weil ich mich mehr mit dem beschäftigt habe, damals mit meinem Hintergrund jetzt eben auch, ne, wegen Leistungs- und Hochleistungssport, um mich da mal ein bisschen zu informieren, ist das tatsächlich so, dass Spitzensportler mittlerweile primär vegan sind.
Mhm.
Und tatsächlich auch gerade im Kraftsport, Bodybuilding und so weiter, ne, eine immer höher werdende Anzahl, ich möchte nicht sagen, sie sind in der Überzahl, aber eine immer höher werdende Anzahl von Vegetariern und auch Veganern.
Mhm.
Wenn ich mit Niklas Füllkrug spreche, der immer noch, sage ich mal, die Nationalmannschaftsküche jedes Mal kosten darf, der sagt auch ganz klar, mindestens die Hälfte aller Leute sind vegetarisch vegan. Bei unserer Nationalmannschaft, ne? Mindestens die Hälfte.
Wow.
So, also, ja, da ist was dran. Und dafür war zumindest der Film auf alle Fälle mal gut, um festzustellen, okay, das ist nicht nur was jetzt irgendwie für Leute, die sich nicht viel bewegen, sondern es ist gerade eben eine gute Sache für Leute, die sehr starke körperliche Arbeit auch verrichten, ne?
Genau. Voll. Ja, ja, voll. Und das tun wir ja in der Regel alle, ne?
Klar.
Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ob ich jetzt eine geistige, energetische Leistung erbringe oder eine physisch-körperliche.
Ja.
Es entspringt ja aus dem gleichen System, ne?
Ja.
Aus dem gleichen Körpersystem.
Ja, richtig.
Ja, ja. Es war übrigens nicht Cowspiracy bei mir. Ich habe es verwechselt, tatsächlich. Cowspiracy habe ich dann irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob ich es danach nochmal geguckt habe, nachdem ich mir gedacht habe, ah cool, das vertiefe ich nochmal. Aber bei mir war quasi diese Doku, die mir komplett einen Schalter rausgehauen hat, war Dominion. Sagt dir das was?
Nee, das sagt fast nichts.
Das ist wild. Das ist eine ganz wilde Geschichte gewesen. Die ist von 2018.
Okay.
Das weiß ich noch. Da hat es bei mir auch nochmal, obwohl ich da schon längst auf dem Weg war, hat es bei mir nochmal so diese Absurdität nochmal ganz klar aufgezeigt. Also wenn du, der die das gerade hört, sich wirklich vielleicht mal irgendwie auf den Weg machen möchte, weil du dir denkst, ja irgendwie ruft mich das schon länger, aber ich weiß nicht genau, nach Dominion geht nichts mehr.
Wie schreibt man das? D-O?
D-O-M-I-N-I-O-N, also Dominion.
Dominion.
Dominion, genau. Mhm.
Okay.
Das ist Next Level Shit, würde ich mal sagen.
Ja, und das ist interessant, weil da viele sagen, nee, das will ich mir gar nicht anschauen. Und da stellt sich immer die Frage, warum eigentlich nicht? Mhm. Na, das war auch so mein Punkt zum Beispiel. Ja, weil Patricia hat auch schon öfter gesagt, komm, lass uns das mal anschauen.
Mhm.
Und ich habe immer gesagt, nee, ich will das gar nicht sehen.
Mhm.
Ja, und man muss es nicht sehen. Man kann auch einfach so für sich eine Entscheidung treffen. Aber wenn ich sage, nee, ich will es weitermachen wie bisher und ich will es mir nicht anschauen, stellt sich schon die Frage, warum will ich es mir eigentlich nicht anschauen? Ne? Um mich vor der Wahrheit zu schützen. Das ist die Antwort gewesen für mich. Ne? Für mich war das die Erkenntnis, du willst die Wahrheit nicht sehen, weil sie dir wehtut und weil es in der Folge bedeuten würde, du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Und genau das ist passiert. Ne? Also ich möchte nicht sagen, dass durch die Filme bei mir die Entscheidung gefallen ist. Ist ja auch tatsächlich nicht so gewesen, aber sie haben schon einen Beitrag auch geleistet, die Augen nicht mehr so verschließen zu können.
Mhm.
Ja, eine Entscheidung kam dann eher aus mir selber raus, aber es hilft.
Da sagst du was, was, glaube ich, uns schon auch alle mehr oder weniger verbindet, glaube ich. Bei dir, ich habe die Reise von dir auch gut mitbekommen, war dieses mein tiefstes, unberührtes, liebevollstes Selbst weiß es.
Ja.
Und die Schicht wurde dann so nach und nach abgetragen, sozusagen, bis es bis dorthin dann auch vorgedrungen ist. Und dann irgendwann so diese Entscheidung, na, es ist eine Entscheidung irgendwann, ich kann nicht mehr so weitermachen, weil, und das ist ja in unserem legendären Alm-Podcast-Interview so schön gesagt, ich kann mich nicht mehr selbst belügen. Es geht jetzt einfach nicht mehr.
Ja,
ich halte es nicht mehr aus. Du hast dann, glaube ich, auch die Patricia angerufen und warst, glaube ich, auch zu Tränen emotional und hast gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Das geht nicht mehr.
Ja, genau.
Der Leidensdruck sozusagen war überschritten, so, ne?
Ja, und habe sie um Hilfe gebeten auch, ne? Weil sie war da einfach schon 5 Schritte weiter als ich.
Das ist doch mal ein spannender Ansatz. Was ist dann passiert? Was waren so die ersten Schritte, wenn man merkt so, hey, ich halte es nicht mehr aus, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt.
Genau, also ich habe ja gesagt, du, ich bräuchte Hilfe, ich weiß nicht, was ich dann essen soll. Na, natürlich, weil ich mich nicht beschäftigt habe damit oder weil ich dachte, es schmeckt mir sonst auch nichts und so. Es ist ja, es sind ja so dumme Ängste, aber die halt einfach da sind, ne, an der Stelle. Ich habe die Zeit nicht, ich weiß nicht, ob mir das schmeckt, ich kann das nicht loslassen, es gibt nichts, es ist so teuer, das kriegst du nicht überall, bin viel unterwegs. Es gibt halt 1000 Dinge, die dann deinen Kopf irgendwo so aus der Kiste hervorkramt. Und ich glaube, das Wichtigste war, dass wir einfach so einen kleinen Plan gemacht haben, so einen Übergangsplan und dann gesagt haben, okay, ich mache 2 Veggie Days ab sofort pro Woche. Ne? Also ich habe damals gesagt, fangen wir mal mit einem Veggie Day an, habe ich gesagt, nee, ich schaffe 2. 2 Veggie Days pro Tag schaffe ich. Und das wäre ein Ziel, das wäre ein großes Ziel, weil einer war mir zu wenig, das hätte ich vielleicht locker hingekriegt. Ne? Es gab keine einzige Woche, wo ich nur 2 Veggie Days hatte. Also in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen war, waren also die ersten, es waren glaube ich 2, 3, 4 Wochen, und da gab es dann eher 2 nicht Veggie Days. Ja, aber nicht, weil ich das als Ziel hatte, sondern es hat sich einfach so ergeben. Es ging relativ leicht dann auch. Ne, es war ja vegetarisch dann auch. Ne, und das war ein guter Übergang und ja, vielleicht auch der Vorteil, dass es dann ja eben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich da angefangen habe damit, ob das jetzt 21 oder 22 war oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau oder ob es vielleicht sogar schon früher war. Und man lebt natürlich daran trotzdem in der Zeit, wo es schon auch die ersten Fleischersatzprodukte gab. Ja, ich weiß, ist nicht gesund, braucht keiner jetzt eine E-Mail schreiben und so weiter und so fort. Ist mir scheißegal gewesen. Stimmt, und ist mir bis heute auch scheißegal, weil es erstmal darum ging, eine sehr, sehr schlechte Sache durch eine etwas weniger schlechte Sache zu ersetzen. Und dann kann man irgendwann auch auf die Fleischersatzprodukte wunderbar verzichten, was ich heute zu 90% schon mache, auch nicht 100%, weil manche Dinge schmecken einfach total gut.
Zum Beispiel?
Also es gibt so ein paar Produkte, wo es dann irgendwo ein ganz gutes Gyros gibt, zum Beispiel, oder diese Beyond Meat-Geschichten, das haben wir jetzt wirklich also einmal in 2 Monaten oder so, ne? Aber ich finde schon, dass das auch mal nochmal ganz gut schmecken kann auch, ne?
Aber okay, jetzt mal ganz kurz Hand aufs Herz, okay? Weil ich habe es auch mal probiert mit Beyond Meat, habe ich auch mal versucht und ich habe mit einer unfassbaren Zuverlässigkeit crazy, was ich nie habe, crazy Bauchweh bekommen. Immer wieder.
Nee, bei dir auch? Null. Also wirklich null.
Okay.
Wo ich ein bisschen gefährlich bin mit Bauchschmerzen, ist bei dem Veggie oder bei veganem Käse.
Ah, ja,
auch nicht bei jedem, aber es gibt veganen Käse, der offensichtlich nicht so gut ist für mich jetzt. Ne?
Ja.
Genau. Und dann oder auch so veganes Hack haben wir manchmal, wenn wir so Spaghetti Bolognese machen und so weiter, solche Geschichten. Aber wie gesagt, mittlerweile relativ selten. Es gibt manchmal auch so klein diese ich weiß gar nicht, ob das von Rügenwalder Mühle oder von wem auch immer ist, dieser Bacon. Veganer Bacon sozusagen, den haust du 2 Minuten schnell in die Pfanne und so. Der schmeckt schon geil, finde ich. Ne? Genau. Ist das gesund? Keine Ahnung. Es schmeckt einfach gut und manchmal darf auch einfach was gut schmecken. Und du isst das nicht jeden Tag und nicht inflationär und nicht ein halbes Kilo am Tag, sondern einfach mal so 3, 4 so kleine Baconscheiben. Alles okay. Ja, ich esse auch nach wie vor noch einen Schokokuchen. Ja, auch nicht perfekt. Ne? Aber also ich versuche nicht so religiös zu sein, nicht ideologisch, nicht zu krass. Ich muss es, ich kenne mich halt, ne? Und das darf jeder so machen, wie er will, aber ich kenne mich und ich weiß, wenn es mir gar keinen Spaß mehr macht, dann breche ich es ab. Ne?
Ja.
Und
ja.
Deswegen versuche ich da einen guten Mittelweg zu finden. Ne? Aber wie gesagt, seitdem 100% vegetarisch auf alle Fälle und tendenziell geht es natürlich immer mehr auch in vegane Kost. Ich bin nicht vegan, ne?
Wo hart aus? Käse oder?
Käse und Eier, ja. Genau. Aber bei Eiern schaue ich sehr genau, tatsächlich. Ne? Also dann halt Demeter und so weiter.
Der Marco aus deinem Team, gell, der hat doch irgendwie eine richtig geile Bezugsquelle, weil der irgendwie so einen Nachbarn hat als irgendwie Bauern, der da wirklich mega ein Auge drauf hat und so. Ich habe letztens mit ihm gesprochen.
Richtig, genau. Also da schaue ich wirklich drauf. Ne? Also ich würde in keinem Hotel, gut, ich frühstücke eh nicht, ne? Aber wenn ich in einem Hotel frühstücken würde, dann würde ich jetzt da niemals irgendein Ei essen oder sowas. Weil ich nicht weiß, was das ist. Ne? Also wenn Eier, dann Dieter, wo ich zumindest davon ausgehe, dass das halbwegs okay ist. Ne? Ganz toll ist es nie.
Und vor allem, das ist für mich das Allerwichtigste, ganz kurz vielleicht aus der eigenen Brille erzählt. Ich war ja auch öfter mal, du warst da auch schon auf Teneriffa, auf diesem Lebenshof, ne? Und die haben ja auch Hühner. Und da habe ich das erste Mal, durch das, dass ich da mal einen Monat oder länger war, habe ich das erste Mal den natürlichen Legerhythmus von Hennen mitbekommen. Und das war sehr, sehr spannend, weil das lässt sie super integrieren. Und das war für mich, ehrlich gesagt, auch eine totale Wohltat, da mal ein Omelett zu essen. Weil es gab total wenig Eier eigentlich, weil die gar nicht viel legen eigentlich, ne? Mhm. Und die hätten die dann tatsächlich auch selbst immer aufgepickt und selbst gegessen und so, haben sie auch teilweise gemacht, lustigerweise, was irgendwie auch absurd war, das mal zu sehen. Aber normalerweise, ich habe da mal eine Zahl rausgesucht, mal gucken, ob ich die jetzt gleich finde. Ich glaube, es sind 300 Eier, genau. Hühner legen heute über 300 Eier im Jahr. Also quasi in der Industrialisierung, ne? Mhm. Das ist das. Rat doch einfach mal. Was glaubst du, wie viele Eier normalerweise ein Huhn im Jahr legt?
Ich zu Hause geschimpft, weil das hat mir die Patrizia bestimmt schon 5-mal erzählt und ich habe es natürlich wieder vergessen, weil ich nicht richtig zuhöre. Ich tippe jetzt mal 2 bis 3 pro Woche.
Also es sind ungefähr so an die 30 im Jahr.
Oh, okay. Nochmal deutlich weniger.
Krass, oder? Das ist eigentlich das, was ein Huhn normalerweise macht.
Ja, krass.
Schon crazy, oder?
Ja,
Wahnsinn. Und das fand ich, und da, das ist mir auch wichtig. Also wenn ich ein Ei esse, dann darf es auch genau aus so einem Environment sein, wo das Huhn quasi ihrem natürlichen Rhythmus nachgeht, sozusagen. Ja. Und nicht 300 Eier im Jahr legen muss.
Ja, ja, ja. Richtig. Ja, genau. Also deswegen glaube ich, uns geht es, glaube ich, heute eben nicht darum, jetzt irgendwo dogmatisch zu sein und den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern mir persönlich geht es bei dem Talk hier eigentlich darum, dass ihr vielleicht genauso wie zumindest ich auch euch jedes Mal, wenn ihr was esst, einfach die Frage stellt, ist das okay? Und zwar wirklich mit deinem Herzen, ist das wirklich okay, was ich gerade mache? Unterstütze ich, also Stichwort Stimmzettel, ne, die alte Geschichte, wofür stimme ich gerade? Was mit dem, was du kaufst und mit dem, was du konsumierst und isst, das ist ein Produktionsauftrag. An wen gibst du welchen Produktionsauftrag? Das ist der Gedanke, den ich mir damals so für mich im Kopf gestellt habe. Ne? Und wenn du
mehr davon sozusagen, ne?
Genau, genau. So. Und wenn du es nicht genau weißt, dann schaust dir an. Und wenn du es dir nicht anschauen willst, dann weißt du, dass du was Schlechtes machst. Sonst würdest du es dir anschauen wollen. Also so viel Ehrlichkeit sollte in der heutigen Zeit eigentlich sein, ne?
Ja, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Es gibt noch eine Doku, die ich gerne mit in den Ring werfen wollen würde, die gar nichts, bedingt, quasi in dritter, vierter Instanz, was mit Tieren zu tun hat oder mit Tierhaltung. Und die Doku lautet Kiss the Ground. Geht um Bodengesundheit. Und das ist eigentlich fast dann in der letzten Konsequenz doch wichtiger eigentlich, weil auch natürlich die Tiere und alles, na auch wir, erstmal nur so gesund sind, wie unsere Böden gesund sind. Und das sich mal anzuschauen, ist sehr, sehr spannend. Kiss the Ground ist eine absolute Empfehlung.
Ja, sehr gut.
Kennst du?
Kenne ich nicht. Ich habe mich auch mit diesem Bodenthema sehr beschäftigt, seitdem der indische Sadhguru da seine Safe Soil Tour durch die ganze Welt gemacht hat auf seinem Motorrad und da sehr stark für das Thema geworben hat, habe ich mir sehr viel dann durchgelesen zu dem Thema und sehr viel angeschaut und mich wirklich beschäftigt mit dem Thema. Mhm. Und dieses Bodenthema und alles, was dann eben in der Folge damit zusammenhängt, ist das dringendste Thema auf dem Planeten, definitiv, ja. Also für uns Menschen vor allem.
Voll.
Ja, also ein Riesenthema, ja. Aber die Doku kenne ich noch nicht, ne?
Kann man super anschauen. Kiss the Ground, das ist mega. Und was ich noch aufs Tablett bringen möchte, als letztes jetzt ist Earthlings.
Mhm, die kenne ich, ja.
Das ist super, weil das ist nochmal so, wo wir alle herkommen eigentlich. Wie es eigentlich ursprünglich mal war, so die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Mhm. Und das hat mich auf so vielen Ebenen auch nochmal berührt. Gibt's auf YouTube, glaube ich. Einfach Earthlings eingeben.
Earthlings, ja. Mhm.
Ja, fand ich, kann
ich empfehlen auch, ja.
Sehr, sehr, sehr berührend. So diese Besinnung. So der einfach dieses Ursprüngliche, ne? Leg ein Kind, ein kleines, frisch geschlüpftes Küken in den Laufstall und einen Apfel, dann ist es so ganz klar, was es mit was macht, ne? Also so der Instinkt sozusagen ist da ganz klar. Und nimmt halt dieses Küken und streichelt's und ist ganz lieb und den Apfel und beißt's rein, so nach dem Motto, ne, wenn es kann. Ist ganz klar. Und das ist unsere Natur eigentlich.
Ja, schau, richtig.
Da dürfen wir uns wieder in diese ganze Natürlichkeit dürfen wir uns wieder irgendwie hineinentwickeln, weil wir uns da so verwickelt haben in eine Entfremdung. Und ich habe das eben deshalb auch erzählt, um die eigene energetische Reise mal darzustellen, wo ich herkam, mit was mein Leben an Normalzustand war, mit körperlichen Schmerzen, mit Symptomen, so okay, jetzt für mich unvorstellbar.
Das ist cool.
Damit leben zu müssen, weil das ist ja total anstrengend. Und auch Müdigkeit und bla und ne, das ist total anstrengend. Und jetzt war das für mich auf jeden Fall, das war ein Life-Changer.
Mhm.
Definitiv. Kann ich zu 100% behaupten.
Ja, ja. Ja, das wäre auch für die Gesellschaft sehr gut, würde die Krankenkassen entlassen. Würde die ganzen Sozialsysteme entlasten, die Arztpraxen entlasten, weil ich sage jetzt mal, ein großer Teil zumindest mal der Erkrankungen, die die Leute heutzutage haben, sind ja schon auch mit ernährungsinitiiert, sagen wir es mal so, ne? So die klassischen Volkskrankheiten auch.
Ja, absolut.
Ja.
Merkst du bei dir energetisch was als letzte Abschlussfrage vielleicht?
Da bin ich immer nicht so das perfekte Testimonials für das Energetische, weil ich tatsächlich vielleicht das Glück habe oder das Naturell habe, wirklich immer sehr gute Energie zu haben. Ich würde schon sagen, dass ich definitiv weniger Energielöcher habe als früher. Ob ich das jetzt auf die Ernährung zurückführen kann, weiß ich nicht genau. Ich hatte damals auch keine wirklichen körperlichen Probleme und so, keine Schmerzen, aber immerhin habe ich auch nach wie vor keine und ich habe ja auch sehr viel Sport in meinem Leben gemacht, also von dem her, ich bin ziemlich sicher, das kann ich natürlich nicht beweisen, wenn ich so weiter gegessen hätte, dann hätte es mich spätestens jetzt, ne? Also ich kenne niemanden in meinem Alter, der sich so ernährt, mehr oder weniger wie ich früher, mehr oder weniger, der heute keine Probleme hat körperlich, ne? Also ich kenne da ganz und so viel Sport gemacht hat. Also ich kenne fast niemanden. Was bei mir auch verschwunden ist, das ist vielleicht der größte gesundheitliche Punkt, den ich merken kann, ist auch Stichwort Allergie. Also ich hatte auch eine Pollenallergie und die hatte ich nicht von klein auf.
Mhm.
Die ist dann so mit Anfang Mitte 20 losgegangen und die wurde immer stärker und stärker und stärker. Und das waren dann immer so ein paar Wochen im Jahr, da hatte ich schon richtig Problems. Und seitdem ich die Ernährung umgestellt habe. Erstmal habe ich ja angefangen damals mit Nahrungsergänzung dann auch sehr stark. Das hat schon ein Stück weit geholfen. Und da jetzt, sage ich mal, durch die wirklich auch Ernährungsumstellung ist komplett weg. Ne? Also das kann ich definitiv auch sagen, dass das ein Effekt ist davon. Ne? Genau, aber ansonsten geht es mir einfach zum Glück sehr, sehr gut. Ne?
Mhm.
Ja.
Dann soll das so bleiben.
So soll es sein.
Im besten Fall.
Genau. Super.
Nichts mehr hinzuzufügen, oder?
Ja, genau. Ich hoffe, dass ein bisschen Bewusstsein geschaffen hat bei den Leuten, einfach ein bisschen bewusster da auch zu schauen, was für ein Haufen von Nahrung du da weiterhin ansammelst. Ja, genau.
Voll. Danke, dass du dich da drauf eingelassen hast.
Ja, gerne.
Cool.
Danke dir.
Bis sehr bald.
Bis ganz bald. Mach's gut.
Du auch. Ciao.
Ciao.